Ich möchte mit euch heute Morgen auf ein anderes Gleichnis zu sprechen kommen, und zwar eines, was durchaus gewissen Bekanntheitsgrad hat. Wir finden das in allen drei der ersten Evangelien, Matthäus, Markus und auch Lukas. Ich lese hier den Lukas-Text, Lukas 8, Verse 4 bis 15. Lukas 8, Verse 4 bis 15. Es geht um das Gleichnis vom Sämann, oder wir könnten sagen, das Gleichnis vom Samen, der ausgestreut wird. Also von der Saat, könnten wir auch sagen. Von der Saat, die ausgestreut wird und wie es der ergeht. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Abvers 4. Als aber die große Volksmenge zusammenlief und sie von Stadt zu Stadt zu ihm zogen, sprach er durch Gleichnisse. Also hier ist von Jesus wieder die Rede. Der Sämann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Und als er säte, da fiel das eine auf den Rand des Weges und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es. Und anderes fiel auf den Felsen nieder, und als es herangewachsen war, vertrocknete es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und manches fiel inmitten der Dornen, und die mit ihm heranwachsenden Dornen erstickten es. Und anderes fiel auf die gute Erde, und als es herangewachsen war, brachte es hundertfältig Frucht. Als er das sagte, rief er: Der, der Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeutete. Und er sprach: Euch ist gegeben, die Gleichnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den übrigen aber in Gleichnissen, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht verstehen. Dieses Gleichnis aber bedeutet: Der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, die gehört haben, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht zum Glauben kommen und gerettet werden. Die aber auf den Felsen, die, wenn sie gehört haben, das Wort mit Freuden annehmen, und sie haben keine Wurzel, sie glauben eine Zeit lang, und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber in die Dornfallende, das sind die, die gehört haben und von Sorgen und Reichtum und Vergnügung des Lebens in ihrem Lebenswandel erstickt werden und die Frucht nicht reifen lassen. Das aber in der guten Erde sind die, die in einem schönen und guten Herzen das Wort, das sie gehört haben, behalten und mit Ausdauer Frucht bringen. Soweit. Zuerst einmal könnten wir uns hier die Frage stellen, wer gehört zu den Zuhörern dieses Gleichnisses? Und da die Einleitung damit beginnt in Vers 4, als da die große Volksmenge ist, damit müssen wir ausgehen, es sind ganz unterschiedliche Leute. Hier sind Juden, es sind Heiden, es sind Pharisäer, es sind Jünger Jesu. Dieses Gleichnis scheinbar richtet sich nicht an eine ganz bestimmte ausgewählte Personengruppe. Dieses Gleichnis hat auch zwei verschiedene Zielvorstellungen, zwei verschiedene Perspektiven, die wir einnehmen können. Wir können nämlich einerseits uns hineinversetzen in den Sämann, also in denjenigen, den Bauern können wir sein, den Bauern, der da aussieht. Das ist ja eine Möglichkeit. Und dann können wir uns darüber Gedanken machen, wir tun etwas und das hat eine gewisse Auswirkung. Und wiefern wollen wir diese Auswirkung beeinflussen? Das ist eine Sache. Die zweite Perspektive, die wir einnehmen können, ist, wir sind als Menschen der Boden. Und so deutet Jesus das ja hinterher auch, dass es da nämlich Menschen gibt, die das Wort Gottes hören und verschieden darauf reagieren. Also einerseits können wir diejenigen sein, die das Wort Gottes ausstreuen. Es wird ja gesagt, der Samen ist das Wort Gottes. Das heißt, das sind wir in der Perspektive, wo wir anderen Menschen etwas von Gott erzählen. Das heißt, das Wort Gottes ausstreuen. Oder wo wir eine Predigt halten in einem Gottesdienst. Oder da, wo wir eine kleine Schrift auf der Straße verteilen. Da streuen wir Wort Gottes aus. Das, was Gott gesagt hat, geben wir anderen Menschen weiter. Und jetzt können wir uns darüber Gedanken machen, was passiert denn mit dem, was wir ausstreuen dabei? Und da wird uns deutlich vor Augen geführt, nicht alles, was wir weitergeben an Wort Gottes, wird von Menschen auch begeistert aufgenommen. Eine Wahrheit, die meisten von uns wahrscheinlich schon erfahren haben werden. Da willst du irgendjemand etwas vom Glauben erzählen, und dann gibt es eben manche, die sagen, ist mir doch egal und lass mich doch in Ruhe und nerv mich nicht. Oder es gibt dann die anderen, die auch mit erwähnt werden, die erstmal begeistert sind, toll und super und erzähl mir noch mehr davon. Und nach einer Zeit, ach, jetzt habe ich genug, ist vorbei. Und das, was wir hier auch sehen, ist eigentlich, dass nur, von der Aufzählung her, nur bei der vierten Gruppe, Also das heißt, nur bei einem Teil, da kommt tatsächlich auch das heraus, was wir uns wünschen und erwarten. Nämlich, dass das angeht, der fruchtbare Boden, dass die Leute dauerhaft davon berührt sind. Kurze Interpretation dafür, wenn wir diejenigen sind, die Wort Gottes weitergeben. Hier ist die Ermutigung, tu das und rechne nicht falsch damit, dass alle sofort dir zuhören, alle Christen werden. Lass dich dadurch nicht entmutigen. Sondern denk daran, selbst Jesus ist es so gegangen, den Jüngern ist es so gegangen. Es ist normal so, dass nur ein kleiner Teil von den Menschen, die wir mit dem Glauben konfrontieren, auch wirklich dafür bereit sind. Also ich habe mal in einem Buch gelesen, da stand davon, du musst damit rechnen, dass 80% der Menschen, mit denen du etwas vom Glauben redest, die wollen nach einer Zeit nichts mehr davon wissen. Die einen sofort und die anderen auf Dauer. Aber um die restlichen 20% zu erreichen, musst du alle 100 ansprechen. Denn wenn ich die 100 nicht anspreche, dann bleiben die 20 am Ende auch nicht übrig, die 20%. Aber das heißt, ich muss von vornherein damit rechnen, nicht alles hat Erfolg. Und das ist natürlich für den Sehemann, den Bauern hier an dieser Stelle, erstmal frustrierend. Er streut was aus und wenn er jetzt nur darauf schaut, ach, das geht ja schief und das geht schief und das geht schief, hört er ganz auf. Aber wenn er ganz aufhört, dann gibt es auch keine Ernte, dann muss er hungern. Und im übertragenen Sinne, wenn du nicht das Wort Gottes weitergibst und auch damit rechnest, dass Leute dann hinterher davon gar nichts wissen wollen, dann wird eben auch keiner zum Glauben kommen. Dann wird kein Mensch wirklich sich Jesus anschließen, weil das gehört hier auf der Erde einfach mit dazu. Also das ist die eine Perspektive, die wir haben. Und ich werde jetzt gleich etwas mehr Wert auf die andere Perspektive legen, nämlich diejenige, die uns beschreibt als Menschen, die das Wort Gottes hören. Sei es in einer Predigt wie jetzt, sei es, indem wir in der Bibel lesen, sei es, indem wir mit anderen Menschen über den Glauben sprechen. Wie reagieren wir darauf? Und dann diese vier verschiedenen Personengruppen durchzugehen, zu sehen, was wirkt denn, was beeinflusst denn ihren Umgang mit dem Wort Gottes? Zuvor allerdings auch noch ein Wort. Ja, klar. Ja. Ich würde sagen, nicht unbedingt. Also dieses andere Gleichnis sagt ja nichts darüber aus, wie sehr musst du dich mühen, was fällt dabei als Abfall ab oder nicht, sondern es wurde gesagt, jetzt sind diejenigen, die Gott ansprechen will, soweit. Das Gleichnis will mehr sagen, mach dich bereit und geh hin. Über den direkten Erfolg, wie viel dabei sozusagen herauskommt, wenn wir das sagen würden, sagt das Gleichnis nichts. Das ist ja übrigens auch, Jesus spricht auch, das Reich Gottes ist nachher beigekommen. Er verheißt den Jüngern, dass sie in seinem Segen hingehen werden. Aber wenn wir mal sehen, Paulus predigt in Korinth, was ist mit der großen Masse der Leute, die zuhören? Die große Masse interessiert sich nicht dafür. Es ist letztendlich die kleine Gruppe, die sich dann auch Paulus anschließt und Christ wird. Das ist selbst beim Pfingstfest so. Wir denken an die 4.000, die ja zum Glauben kommen. Ja, aber damals, da waren vielleicht 20.000, 30.000 Juden da, die sich am Tempel versammelt haben. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite schon sehen, ja, Gott segnet. Denn wenn Gott nicht segnen würde, dann wären ja nicht mal diese vierte Gruppe da. Dann würde nichts passieren. Aber dass diese vierte Gruppe, wie groß die auch ist, mit den 20% und 80%, das war jetzt nicht biblisch, da steht ja nicht in der Bibel drin. Also wie viel Prozent zum einen und zum anderen gehört, steht da ja nicht. Aber das, was uns das Gleichnis zeigen will, ist, du streust aus und ein gewisser Teil davon hat nicht den Erfolg, den du dir wünschst. Aber es gibt den anderen, ich würde dieses Gleichnis nicht unbedingt sagen, dass das denselben Blickwinkel betont. Aber das gilt natürlich auch. Bitte. Ja, vielen Dank. Das ist doch noch eine schöne Ergänzung. Also dann schauen wir nicht auf die 80 Millionen, sondern schauen wir auf die potenziellen 20 Millionen Menschen in Deutschland, die dann, selbst wenn wir nur ein Viertel rechnen, offen wären für den Glauben. Und dann haben wir noch einiges zu tun. Das stellen wir uns mal vor, dann könnte es auf einmal 10-mal so viel Gemeinden geben, wie es heute gibt und Gläubige. Das ist echt eine Herausforderung. Also ich denke auch, das eine ist, wir sind herausgefordert, tu das und Gott wird segnen, aber sei nicht in der Illusion, jeder, dem du das Evangelium erklärst, der wird sich gleich bekehren. Das wird nicht passieren. Und deshalb ist das ja eine Ermutigung. Das soll ja keine Depression hervorrufen, sondern depressiv wird ja nur derjenige, der die falsche Erwartung hat. Ich gehe hin und jetzt müssen dann alle sofort Christen werden. Und das wird halt nicht passieren, und das sagt uns das Gleichnis auch, sondern sei realistisch, denk daran, das Wort Gottes wird ausgestreut, und es liegt ja nicht an dem Samen, dass das nicht aufgeht, sondern es liegt an dem Boden, auf den er fällt. Das heißt hier im Gleichnis an den Menschen. Und es wird kein Mensch gezwungen, Christ zu werden, das nicht. Aber Gott hat manche Menschen bereit dafür gemacht. Also das ist das eine. Jetzt will ich, ehe ich auf die einzelnen Details eingehe, noch kurz ein Wort dazu sagen, was Jesus generell über Gleichnisse zu sagen hat an dieser Stelle. Da fragen ihn die Jünger ja so mittendrin, ehe er denn das Gleichnis deutet, warum sprichst du eigentlich in Gleichnisse oder was bedeutet das? Und dann sagt er, euch ist das Gleichnis gegeben, damit ihr das Reich Gottes erkennt und den anderen, naja, sozusagen damit sie es nicht erkennen. Klingt ja ein bisschen seltsam. Ich denke, das, was Jesus damit sagen will, ist, Gleichnisse, wenn wir offen für das sind, was Gott uns sagen will, illustrieren uns ziemlich klar, wie geistliches Leben funktioniert, wer Gott ist, wie Gott handelt. Für denjenigen allerdings, der sich innerlich dagegen sträubt, der rätselt dann bloß herum. Oder das sind ja diejenigen, wie damals die Pharisäer, die nur danach suchten, was können wir jenes am Zeug flicken. Ja, bei den Gleichnissen können sie ihm halt nichts am Zeug flicken. Das heißt, die rätseln da herum, was will er wohl damit sagen, aber sie können ja nicht darauf festnageln, weil es ja alles nur ihre Interpretation. Das heißt, den einen sagt er, hier versteht ihr das Reich Gottes besser, für diejenigen, die offen sind. Und ich hoffe, heute Morgen sind wir als diejenigen, die offen sind für das, was Jesus uns sagen will. Für diejenigen, die nicht offen sind, ja, die sagen dann nur, was soll denn dieser quatschen? Warum sagt er nicht endlich, was er will? Also die, für die ist dann unverständlich. Es kommt also auch hier auf unsere innere Herzenshaltung an. Deshalb der Unterschied, ihr, die Jünger, die eben bereit sind, auf Jesus zu hören, und die anderen, damit sind ja nicht alle gemeint, sondern einige andere der Zuhörer, für die dient es dazu, die verstehen jetzt nicht dabei. Und ich glaube, das gilt generell heute auch. Jesus will keinen ausschließen, aber er will denjenigen, und das ist ja deine Hauptzielrichtung, denjenigen, die es hören wollen, plastischer, anschaulicher erklären, wie Glauben funktioniert, worum es im Glauben geht. Das ist das. Und Gleichnisse haben ja immer auch noch den Vorteil für uns. Also ihr könnt mal darauf achten, wenn jemand im Gleichnis erzählt, fühlen wir uns nicht so schnell angegriffen. Das ist auch noch ein Vorteil. Wenn uns jemand eine geistliche Wahrheit in einem Gleichnis sagt, dann schlucken wir das eher, sind eher bereit, darauf einzugehen, als wenn jemand uns direkt so auf den Kopf zu eine geistliche Wahrheit sagt. Also nehmen wir mal an, du bist jemand, der immer schlecht über andere redet. Und dann käme ich auf dich zu und sage, du Sünder, üble Nachrede ist falsch, du musst bereuen. Also wenn du solch eine Person bist, meistens reagieren die Leute nicht so, dann sagen sie, ach, vielen Dank, dass du mir das sagst, gut, ist alles klar. Sondern dann sagen sie, was fällt dir eigentlich ein und wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen und achte erstmal auf dich selbst und steht überhaupt in der Bibel, du sollst nicht richten. Dann kommen alle Verse gleich, die man sich zur Rechtfertigung zurechtgelegt hat und dann hört man das nicht mehr. Hingegen, wenn jetzt einer ein Gleichnis erzählt, ich meine, ihr kennt ja vielleicht solche Gleichnisse, ja, da war mal jemand, der hatte so ein Federkissen und dann ist das Federkissen aufgegangen und dann flogen die Federn überall herum und dann plötzlich denkst du, ja, alles klar, Federkissen, so, denkst an nichts Böses und plötzlich kommt am Ende, genauso ist das mit der üblen Nachrede. Wenn du einmal angefangen hast, du kriegst es nie wieder zurück. Und plötzlich denkst du dir, ja, stimmt. Also ist leichter. Denkt an Nathan und an David. David mit seinem Ehebruch und dann erzählt ihm Nathan so eine kleine Geschichte von einem Schäfchen und einem armen Mann. Und dann denkt er am Ende auch, dieser böse, reiche Kerl, der das einzige Schäfchen des Armen nimmt und hinterher, du bist der Mann. Und das ist dann, wir können eher Wahrheiten akzeptieren, wenn sie uns in einer Geschichte nahegebracht werden, wo wir nicht erstmal uns betroffen und angegriffen fühlen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Jesus Gleichnisse wählt, weil es uns leichter fällt, geistliche Wahrheiten, die auch manchmal wehtun, uns nahekommen zu lassen und sie zu verstehen. Das kann übrigens auch eine Herausforderung für uns sein, wenn wir nämlich anderen Menschen Evangelium, also das Wort Gottes erklären wollen, dann auch manchmal zu Bildern zu greifen. Natürlich müssen sie gut ausgesucht sein, damit derjenige auch versteht, was wir sagen wollen. Aber wenn sie gut ausgesucht sind, kann das helfen, dass Menschen auch erstmal ihre Hemmungen überwinden, sich mit geistlichen Sachen auseinanderzusetzen, weil das eine Geschichte ganz normal aus dem Leben ist. Da sage ich mal, wie das Autofahren, das Christsein ist wie Autofahren. Man muss tanken und man muss die Verkehrsregeln beachten oder so. Und jetzt deute ich dann meinetwegen, dass tanken ist, ich brauche den Heiligen Geist und die Verkehrsregeln sind die 10 Gebote. Oder, na, das ist jetzt also aus dem Ärmel geschüttelt, vielleicht nicht ganz so ideal, das Gleichnis. Aber Man könnte auch ja heute Beispiele finden, indem man Leute erklärt, wie der Glaube funktioniert. Also das jetzt auch nur zum Rande zu dem, was Jesus hier an dieser Stelle zu sagen hat. Also, direkt vorher, wenn wir wieder den Kontext anschauen, finden wir die Aussage in Kapitel 7 am Ende, es kommt eine Frau zu Jesus und sie salbt ihn. Hier ist hier auch ein Beispiel dafür, wie stellen sich Menschen zu dem Wort Gottes. Hier ist eine Frau, die nimmt das Wort Gottes auf und es zeigt sich hinterher in ihrem Leben große Dankbarkeit. Wir wissen nicht genau, was diese Frau gemacht hat. Es steht da nur von irgendeiner Sünderin. Was für Sünden steht da nicht im Detail. Auf jeden Fall hier eine positive Reaktion auf das Wort Gottes. Danach, Anfang Kapitel 18, haben wir ebenfalls positive Reaktion auf das Wort Gottes. Denn da wird dann von einigen Frauen geredet, die sich Jesus angeschlossen haben, nachdem sie sein Wort gehört haben, beziehungsweise nachdem sie durch ihn geheilt worden waren. Und dann finden wir danach, beispielsweise Kapitel 9, Abvers 19, über die wahren Verwandten Jesu, wo dann ja gesagt wird, derjenige sind meine Brüder und Schwestern, die diese meine Worte hören und tun, sagt Jesus dann Vers 21. Also das heißt auch hier, wer gehört zu Jesus? Derjenige, der seine Worte hört und tut. Und da können wir sagen, das ist ja direkt das, was dieses vierte Ackerfeld tut. Also das wird ja beschrieben. Das sind die, die es aufnehmen, die gute Erde, und die das dann auch tun, die dabei bleiben, und da geht es fruchtbar auf. Und hier ist dann auch noch eine zusätzliche Deutung, da merken wir auch hier, der Kontext gibt uns Auskunft über das, was Jesus hier sagen will, nämlich, wer sind meine wahren Jünger? Wer sind diejenigen, die wirklich Christen sind? Das sind nicht diejenigen, die die Predigt auf sich herunterrieseln lassen. Das sind nicht diejenigen, könnten wir heute sagen, die irgendwo mit dabei sind, die Mitglied einer Kirche sind. Das bringt's nicht. Nur das Wort Gottes hören macht einen nicht zum Christen. Selbst eine Zeit lang davon begeistert sein, macht einen auch noch nicht zum Christen. Sondern zum Christen macht einen nur diese letzte Gruppe, eben die es aufnehmen, wo es dann fruchtbar wächst, wo auch Lebensveränderung sichtbar ist, dauerhaft. Da merken wir, das sind dann diejenigen, die Christen geworden sind. Kurzfristige religiöse Begeisterung ist kein Christsein. Und da kommen wir jetzt auch im Detail drauf. Wir haben jetzt diese verschiedenen Gruppen und die möchte ich auch jeweils kurz vorstellen und möchte die jeweils noch mit einem Namen dann benennen. Wir fangen an, Kapitel 8, Vers 4. Als nun aber die große Volksmenge zusammenlief und sie von Stadt zu Stadt zu ihm herzogen, sprach er durch Gleichnisse. Hier ist also neue Abschnitte anfängt. Hier ist ein riesiger Zulauf zu Jesus und wahrscheinlich spricht auch gerade deshalb das Gleichnis. Dass nämlich nicht alle, die ihm zuhören, die Illusionen haben, jetzt haben wir alles getan, schon worauf es ankommt. Denn seine Zuhörer, die jetzt dabei sind, die sind ja dann dieses vierfältige Ackerfeld. Das sind die einen, die anderen, sind alle vier sind dabei. Deshalb spricht er zu ihnen. Wir wissen ja auch, dass Leute, die zu Jesus kamen, die wollten seine Jünger sehen, die waren begeistert, wollten ihn zum König machen und immer wieder bremst er sie und denkt, nein, darauf kommt es nicht an. Ich will keine große Anhängerschar, die mir dazu jubelt, sondern ich will echte Nachfolger. Ich will Leute, die es wirklich ernst nehmen. Und das sagt er eben gegenüber dieser großen Volksmenge, die dort erwähnt wird. Er ist in dieser Begegnung mit den Menschen. Das Gleichnis beginnt dann ohne große Einleitung in Vers 5. Und ich werde dann immer gleich die Deutung Jesu dazu lesen. Also ihr müsst ein bisschen springen im Text, denn sonst müssten wir hinterher alles wiederholen. Ich lese also jetzt Vers 5 und direkt danach Vers 11 und 12, weil das ist dann die Deutung von Vers 5. Der Seemann ging aus, um seinen Samen zu säen, und als er säte, da fiel das eine auf den Rand des Weges und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es. Dieses Gleichnis aber bedeutet, der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, die gehört haben, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort weg aus ihrem Herzen, damit sie nicht zum Glauben kommen und gerettet werden. Also, ich muss dann gar nicht mehr viel deuten, bei diesem Gleichnis haben wir ja den großen Vorteil, Jesus selbst deutet es. Trotzdem möchte ich ein paar kleine Erklärungen dazu geben. Erst einmal dieses Bild. Das Bild, das Wort Gottes, also die Ansprache Gottes an uns, wird als Saat, als Same bezeichnet. Das ist nicht unbedingt ganz selten, das haben wir in der Umwelt Israels häufiger, sodass die Zuhörer damals das auch gleich einordnen konnten. Wir haben das zum Beispiel bei Plutarch, der vergleicht die Erziehung mit der Landwirtschaft. Er sagt, der Boden, das sind die Anlagen im Menschen, der muss gut sein. Und der Landmann, das ist dann der Lehrer, der geschickt den Samen ausstreuen soll, Naja, und dann, wenn das beides aufeinander trifft, die guten Anlagen beim Kind und der talentierte Seher, Lehrer, dann wächst das auch gut. Aber nicht nur bei Plutarch, sondern auch bei den Juden. Im Talmud finden wir dieses Bild, da ist das vorhanden. Hier bei Lukas steht stärker das Schicksal der Saat im Mittelpunkt. Bei Markus, wenn wir schauen, da ist dann stärker der Sehemann, also derjenige, der aussieht, der dabei im Blickfeld ist. Wir könnten jetzt auch die Frage uns stellen, ist dieser Bauer nicht ein bisschen blöd? Also wer kommt denn schon hin und streut die Saat auf den Weg? Würde doch heute keiner tun. Stellt euch vor, ihr habt euer Feld irgendwo neben einer Bundesstraße und dann geht ihr zur Bundesstraße hin und streut da den Samen aus. Da muss man doch sagen, das ist doch blöd, da weiß doch jeder. Hier kommen vielleicht nicht die Vögel, aber die Autos, wird alles schön platt gefahren, da wächst nichts. Nun, da müssen wir uns natürlich hineinversetzen in die damalige Umwelt Israels. Und da war es so, dass durch Erbfolge und so weiter sind die Felder immer kleiner geworden. Die meisten Felder waren relativ schmale Landstreifen und zwischen diesen Landstreifen waren Wege. Diese Wege waren plattgetreten mit Lehm und die sind damit gemeint. Und wir müssen natürlich vor Augen haben, damals hatte man keine Sämaschinen wie heute, die genau in die vorher gezogenen Rinnen da die Körner hineinfallen lassen, sondern wenn man säte, hat man einen Beutel in der Hand oder vor dem Bauch und dann nahm man sich raus und dann streute man so den Samen aus und das heißt automatisch, einfach in der Art und Weise, wie man säte, blieb es nicht aus, dass da auch einiges auf die Wege zwischen den schmalen Feldstreifen fiel. Also deshalb, hier wird durchaus eine realistische Situation beschrieben, nicht eine, die künstlich erfunden ist. Und die erste Gruppe, die wir hier vorgestellt bekommen, die möchte ich nennen die Ungläubigen. Das heißt, der Sämann hat hier eigentlich nichts falsch gemacht, denn der Samen, den er benutzt, der ist gut. Da wird nichts dran gemäkelt. Also natürlich könnte ja auch sein, der hätte falschen Samen genommen, aber das ist hier nicht im Blickfeld, sondern der hat eigentlich alles richtig gemacht. Aber wie die Leute es aufnehmen, den er da predigt, den er was weitergibt, darauf kommt es hier in diesem Moment an. Die Qualität des Bodens, die kann eigentlich der Sämann nicht beeinflussen, zumindest in diesem Beispiel nicht. Denn da, wo der Weg ist, den kann er nicht aufpflügen, der gehört ihm nicht, der ist einfach so. Und hier wird das Geschehen beschrieben, was eigentlich im Herzen des Menschen stattfindet. Im Herzen des Menschen, da trifft das Wort Gottes, das sind die Zuhörer, die hören einfach zu, was dabei ist. Und dann steht hier ja, der Boden alleine ist nicht das Wichtige, der ist hart. Das heißt, der Same kann nicht eindringen. Hier ist also ein Mensch, der hört das intellektuell an, der versteht die Worte auch, aber der lässt sie nicht an sie herankommen. Der hat so eine Art Panzer um sich herum gebildet. Mich soll nichts verletzen, ich wurde immer schon verletzt oder ich wurde betrogen oder ich kann keinem glauben außer mir selbst. Und das ist so ein Panzer. Das hört man, hört zu intellektuell, speichert das vielleicht ab. Aber dieses Wort Gottes liegt an der Oberfläche. Es dringt nicht ein. Es bleibt an der Oberfläche. Und was passiert dann? Dann müssen wir nur warten. Dann kommt eben etwas anderes außerhalb von uns selbst und zerstört das, was da liegt, nimmt es weg. Und das ist das, was hier beschrieben wird mit den Vögeln. Denn interessanterweise ist es ja hier nicht der Boden allein, der zum Verhängnis des Wortes Gottes führt, dass es eben nicht den Zweck erfüllt, den es haben soll, sondern etwas, was von außen dazukommt und ihn dann davon wegbringt. Hier wird gesagt, das sei der Teufel. Jetzt ist es natürlich so, da steht nicht plötzlich jemand mit Pferdefuß und Hörnern auf dem Kopf und sagt, also jetzt musst du alles vergessen, was du gehört hast, so nicht. Sondern das ist natürlich, sind feinere Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Da sind dann nämlich irgendwelche anderen Dinge, die uns davon ablenken. Oder da lesen wir nachher eben in irgendeinem Buch, ach, die Christen sind doch alle blöd, von Richard Dawkins, nicht so, der Gotteswahn, Glauben an Gott ist alles dumm und das tut ja keiner. Und plötzlich denke ich mir, naja, okay, so tief ist das sowieso nicht verwurzelt, das stimmt ja, zack, alles über Bord geworfen. Oder es können dann auch andere Dinge sein. Was weiß ich, meine Aufmerksamkeit wird abgelenkt durch die alltäglichen Beschäftigungen und dann weg. Alle Gedanken verschwinden von selbst, weil sie nicht tief eingedrungen sind. Ich höre sie, ja, und nach ein paar Wochen sind sie auch alle wieder vergessen. Alles überdeckt, durch andere Gedanken in Zweifel gezogen und so weiter. Das ist das, was hier beschrieben wird. Das Wort Gottes wirkt eben nicht automatisch, sodass wir sagen können, jeder, der es hört, der versteht es und der tut es auch. Sondern eben bei manchen ist es nur an der Oberfläche. Und ich möchte hier immer zwei Anwendungen geben. Die eine Anwendung ist dann für die Ungläubigen, also für Leute, die noch keine Christen sind, und die andere Anwendung ist dann für die Gläubigen. Anwendung für die Ungläubigen ist, möglicherweise bist du jemand, der die Wahrheit Gottes hört und erkennt, der vielleicht sogar ein bisschen Interesse daran hat, der möglicherweise sogar mal eine Gemeinde besucht, aber Na ja, so letztendlich bewegt dich das doch nicht ganz. Es ist, na ja, aus irgendwelchen Gründen bist du halt damit konfrontiert worden, aber du lässt es nicht in dich hineinkommen. Du lässt es innerlich eigentlich von dir abprallen. Und dann können ganz schnell von außen Zweifel, andere Gedanken, Alltagsdinge kommen, die dich dann letztendlich davon ablenken und genauso schnell, wie du es gehört hast, ist es auch wieder weg. Und hier, was natürlich klar wird in dem Gleichnis, da wird dann nie ein lebendiger Glaube bei rauskommen. Du darfst dich nie wundern, dass du nichts mit Gott erlebst. Klar, weil das geht nur da, wo es dich tiefer trifft, da, wo du es an dich herankommen lässt. Sonst wird da nie, also hörst du andere Leute sagen, ich habe was erlebt mit Gott, ich habe was erlebt, das wirst du nie erleben, weil eben der Same nicht ins Herz eindringt. Für den Gläubigen bedeutet das, du hast dich bekehrt, das ist hier nicht die Frage, aber das Wort Gottes will uns ja nicht nur zum Glauben führen, sondern auch im Glauben weiterführen. Du hast etwas als richtig erkannt, aber du weigerst dich, es umzusetzen. Ständig kommen dann andere Ideen, du versuchst irgendwelche Rechtfertigungen zu finden, warum du es nicht tust. Was weiß ich, dir wird jetzt ganz klar, ich sollte regelmäßig in der Bibel lesen. Und weil du dich nicht dafür persönlich betreffen lässt, hörst du es nur intellektuell und dann kommen schnell andere, aber ich habe ja sowieso nie Zeit. Und ach, ich verstehe das ja doch alles nicht. Und dann kommen alle möglichen Gedanken, die hier beschrieben werden wie die Vögel, die nehmen alles das was dir weg, was du als gute Sachen gehört hast und am Ende bist du genauso wie vorher. Denn auch für den Gläubigen muss ja das Wort Gottes im Herzen sein und Frucht bringen und wachsen. Und das tut es nur auch bei dem Gläubigen, wenn er es aufnimmt. Hier geht es nicht um Rettung, das ist bei dem, der noch nicht Christ ist. Hier geht es um Wachstum im Glauben. Und auch da sind dieselben Regeln für das Umgang des Wortes Gottes. So, bitte sehr, du wolltest noch etwas sagen. Ja, stimmt, genau. Vielen Dank dafür, für die Ergänzung. Das wäre hier, würde ich sagen, auf einer ähnlichen Ebene, denn es ist auch etwas von außen kommendes. Es ist von außen kommendes, was das Wort Gottes wegnimmt, dass es die Fruchtbarkeit verliert, dass es bei mir nicht mehr bewirken kann. Es ist aber hier nicht der Boden selbst. Also es werden hier immer zwei Dinge beschrieben. Einerseits das, was ich beeinflussen kann, nämlich der Boden. Das bin ich ja, also als Zuhörer. Und dann gibt es äußere Faktoren, die das begünstigen oder benachteiligen, dass eben das Wort Gottes wachsen kann. Und beide sind Faktoren, die dann den Erfolg oder Misserfolg da bewirken. Dann haben wir Vers 6 und Vers 13. Und anderes fiel auf den Felsen nieder, und als es herangewachsen war, vertrocknete es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Die aber auf dem Felsen, die, wenn sie gehört haben, das Wort mit Freuden annehmen, und sie haben keine Wurzeln, sie glauben eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Ich möchte einmal den Boden, der hier beschrieben wird, also die Menschen, die damit gemeint sind, die Schwachen nennen. Also waren das erste die Ungläubigen, die es gar nicht an sich herankommen lassen, sind diese hier einen Schritt weiter. Nämlich die nehmen das erstmal offen an. Die sind möglicherweise sogar begeistert dabei. Denn wenn hier steht, auf dem Felsen, ist der nicht nur der Felsen gemeint, den man sieht, sondern damals, oder wenn ihr heute auch in Israel seid, dann wisst ihr, die meisten Ackerflächen in Israel sind steinig. Und damals ist keiner hingegangen, alle Steine rauszusuchen, sondern man hat das dann eben umgegraben, da lagen Steine dabei. Und jetzt gab es viele Flächen, da war einfach Stein unten drunter und oben eine dünne Schicht Erde drüber. Jetzt hat man das ausgestreut und der Same, der da drauf ist, der wächst sogar erstmal an und genauso ist ja hier gemeint. Wenn es bloßer Stein wäre, wäre es ja wie bei dem Weg. Ja, das ist nicht gemeint, sondern hier ist mit gemeint, das ist eben nur diese dünne, schliche Erde darüber, aber sobald das anfängt zu wachsen, dann steht jetzt keine Feuchtigkeit. Ja, warum? Weil Feuchtigkeit braucht den Boden darunter. Wenn ich Steine habe und oben ein bisschen Erde drauf, dann muss nur die Sonne kommen, alles ausgedörrt, alles vorbei. Und so ähnlich ist das hier gemeint. Das heißt, es sind nicht Leute, die von vornherein Nein sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Sondern es sind Leute, die zuhören, aber wo die Tiefe fehlt, wo die auch die Feuchtigkeit, was hier steht, weil eben die Tiefe nicht da ist, ist die Feuchtigkeit nicht da, es fehlen die Nährstoffe, es fehlt das Wachstum dabei. Und wenn wir das übertragen wollten, dann können wir sagen, das sind Menschen, die, steht ja hier in Zeiten der Versuchung, plötzlich abfallen. Was ist Versuchung? Versuchung ist, da wird dein Glaube auf die Probe gestellt. Da kostet das plötzlich was, den Glauben auszuleben. Da ist das nicht mehr nur so, na, ich höre das und bin begeistert davon und öffne mich auch und will wirklich alles verändern, sondern jetzt wird es schwierig. Und auch hier zeigt sich, ob Glaube echt ist, ob da wirklich etwas bewährt wird, wenn ich dabei bleibe. Das, was hier als negativ dargestellt wird, ist so eine Art Schönwetterglaube, der am Alltagstest scheitert. Und jetzt könnten wir uns die Frage stellen, ja, wie ist das bei den Christen damals? Ja, wir kennen ja Beispiele dafür. Da sind Leute begeistert und sagen, ja, wir folgen Jesus nach. Und dann kommt es, wird es schwierig und dann, ach, wir wollen nichts mehr mit zu tun haben. Vielleicht solche, wie die Jesus zujubeln an Palmsonntag und sagen, das ist der Sohn Gottes und Halleluja. Und ein paar Tage später sagen sie, kreuzige ihn, weil der Wind sich gedreht hat. Vielleicht, also solche Menschen gibt es auch. Das gibt es auch, die kommen zu irgendeiner Veranstaltung, christliche Veranstaltung, und das wirkt also auch alles positiv. Sie sagen, ja, ich will auch Christ werden. Und dann sind sie im Alltag zurück, die Freunde sagen, willst du wirklich Christ sein? Das ist doch blöd, wieso machst du sowas? Du verzichtest ja auf alles Mögliche. Und dann plötzlich sage ich, überlege ich mir, nee, also okay, ich bin nicht bereit, nee, das mache ich doch nicht. Das ist alles so ganz schnell wieder vorbei. Das sind schon die Leute, die es an sich herankommen lassen, die ernsthaft etwas tun wollen, aber die nicht bereit sind, dann auch weiterzugehen dabei. Und jetzt wäre die Frage, was hindert sie denn daran, weiterzugehen? Was ist denn damit wohl gemeint? Hier ist ja Wasser, und wenn wir in der Bibel sehen, ist Wasser ganz häufig ein Hinweis auf die enge Verbindung zu Jesus. Denken wir Jesus bei der Samariterin. Da sagt er, ich will dir lebendiges Wasser geben. Nicht? Also Jesus, diese Verbindung zu Jesus als Wasserquelle. Und ich habe den Eindruck, hier ist etwas Ähnliches mit gemeint. Denn hier wird auch die Wurzel angesprochen. Hier ist der Same ausgestreut, man hört zu, aber es sind keine Wurzeln, wo er Halt fassen kann und die das Wasser aufnehmen können. Ich denke, hier wird darauf angespielt, es braucht auch, wenn du das Wort Gottes aufnehmen willst, eine gewisse Kontinuität. Es braucht diese intensivere Beziehung zum Wort Gottes, zu Jesus Christus. Ohne das geht es nicht. Dann hörst du das, findest das ganz toll, hörst was weiß ich, die Seligpreisung, selig sind die so und so. Und dann denkst du, ja, das will ich auch. Aber dir fehlt diese innere Verwurzelung in Jesus. Und dann kann diese erste Begeisterung eben nicht wirklich halten, wenn äußere Widerstände kommen, äußere Schwierigkeiten kommen. Ich denke, das ist hier mit gemeint. Es genügt halt nicht, wenn man nur einmal im Jahr sich gießen lässt. Also das heißt, einmal im Jahr, da bin ich so richtig begeistert vom Glauben, da höre ich richtig viel davon. Ich möchte ja nichts Böses gegen Brake sagen, aber ich könnte sagen, ja, in Brake zum Beispiel komme ich hierher und höre richtig viel vom Glauben und den Rest des Jahres ist nichts da. Ja, dann wird das eben schnell wieder vertrocknen, genauso wie da. Dann wirst du 2, 3 Wochen zu Hause sein und plötzlich merkst du, alles weg. Geht nicht mehr, weil diese kontinuierliche Verbindung zu Jesus nicht da ist. Und das trifft hier auch darauf, dann kann das Wort Gottes nicht zum eigentlichen Ziel kommen. Nun, wie geht das für Ungläubige? Ich glaube, Ungläubige trifft das. Das sind diejenigen, die schnell begeistert sind, die sich vielleicht sogar bekehren und sagen, ja, Herr Jesus, ich will mit dir leben. Aber es ist keine Wurzel, diese Verbindung zu Jesus nicht wirklich da. Die Umkehr ist nur oberflächlich und vielleicht ganz stark emotional ausgerichtet und deshalb greift er nicht wirklich im Leben Fuß und wird schnell wieder vorbei sein, wenn äußere Widerstände kommen, wenn äußere Schwierigkeiten kommen. Für den Gläubigen gilt es natürlich Ähnliches. Da habe ich irgendwas erkannt, ich fühle Jesus ganz nahe. Es gibt ja auch Veranstaltungen, wo man so ein richtig religiöses High-Gefühl haben kann, aber diese Begeisterung hält nicht. Ich bin an einem Abendgottesdienst und super, wird da gesungen und gepredigt und so etwas und ich fühle mich ganz offen, aber dann bin ich am nächsten Tag wieder in der Arbeit und alles ist vergessen. Das ist ungefähr so wie hier. Derjenige ist offen, der ist bereit, der ist begeistert, aber es bleibt nicht, weil eben nicht dieses ständige Bewässern da ist, weil die Wurzeln nicht wirklich tief sind, sondern nur an der Oberfläche. Bitte. Genau. Und hier würde ich jetzt deuten, eben Boden ist diese mangelnde Verwurzelung. Das heißt, meine Begeisterung ist nur oberflächlich. Ich bin nicht bereit, mein Leben wirklich verändern zu lassen. Das würde ich sagen. Also hier ist nicht die Ablehnung gleich von vornherein, ich höre mir das an, ist mir eigentlich egal, sondern ich bin eigentlich insofern offen, ich höre es, ich lasse mich sogar begeistern. Aber wenn es wirklich um Lebensveränderung geht, wie zum Beispiel jetzt dafür zu stehen vor anderen, ja, ich bin Christ, dann nicht. Das würde ich sagen, ist hier der Unterschied von dem ersten, wo dann von außen sehr stark eingegriffen wird, hier stärker dieser Faktor des Inneren, der da eine Rolle spielt. Dann kommen wir zu den Dritten, die dritte Gruppe. Bitte.
Du sprichst jetzt von Gläubigen und Ungläubigen.
Ja. Und zwar, ich tue das deshalb, wenn ich das sage, weil ich ja vorher gesagt habe, die Zuhörer sind sowohl Gläubige, nämlich die Jünger, als auch Ungläubige. Denn diejenigen, die das Wort Gottes empfangen, hier in dem Bild, die in Jesus predigt, sind ja sowohl Gläubige als Ungläubige. Und deshalb versuche ich immer zu schauen, was bedeutet das dann für die Gläubigen und was bedeutet das für die Nichtgläubigen?
Also zum Beispiel in diesem Beispiel würdest du sagen, für die Ungläubigen bedeutet es, sie sind noch letztendlich nicht bekehrt.
So ist es.
Aber für die Gläubigen, sie sind zwar bekehrt, aber kein Wachstum.
Richtig. Das wären ja die Anwendungen dabei, denn das Wort Gottes bewirkt ja bei dem Ungläubigen was anderes als bei dem Gläubigen. Den Ungläubigen eröffnet es erstmal den Weg zu Gott, zeigt ihm erstmal den Weg zur Sündenvergebung. Und bei dem Gläubigen zeigt das Wort Gottes, und das ist ja der Same, deutet Jesus ja auch so, bewirkt es oder soll bewirken Wachstum, größere Erkenntnis Gottes, nähere Beziehung zu Gott. Und beides kann hier verhindert werden. Der Gläubige geht deshalb nicht verloren, weil er jetzt in dem Moment nicht dem sich öffnet. Bei dem Nichtgläubigen, da fällt der Same Gottes, wird ausgestreut und das wächst erstmal gar nicht, der wird erstmal gar nicht gläubig. Und deshalb diese beiden Anwendungen. Genau, richtig. Das ist auch das Publikum, da sehen wir die große Volksmenge und gleichzeitig die Jünger, die er vor sich hat. Nur die Bedeutung ist für die einen ein bisschen anders als für die anderen, die Auswirkung dessen, was da bewirkt wird. Gut, ich komme zur dritten Gruppe. Die dritten Gruppe, bitte. Nein, gerade umgekehrt. Das Saatgut hat nichts damit zu tun. Das Saatgut ist ja das Wort Gottes, wird ja hier gesagt, und das Wort Gottes ist von der Qualität immer gleich gut. Hier wird von der Qualität des Wortes Gottes nichts gesagt, das ist immer gleich gut und auch das ist hier fruchtbar. Das heißt, das eine, was auf den Weg fällt, könnte genauso auch in die gute Erde fallen und dann anwachsen. Also das heißt, es liegt nicht am Wort Gottes, wenn wir es ausstreuen, sondern es liegt an dem, wie es aufgenommen wird von dem Boden. Und der Boden, das sind die Menschen, die zuhören. So wäre die Deutung. Also der Saatgut ist nicht die Erde, sondern die Erde sind die Menschen und dann gibt es die äußeren Einflüsse, das sind einmal die Vögel, die Menschen, die es zertreten, das Unkraut kommt gleich noch und der Saatgut ist das Wort Gottes, was ausgestreut wird. Die Predigt, die die Leute hören, das Wort, die Bibel, die sie lesen und solche Sachen. Und das ist prinzipiell erstmal gut, also über die Qualität wird ja nichts gesagt. Man könnte ja auch noch eine Variante machen, das geht nicht auf, weil das Saatgut schlecht ist. Aber das wird hier nicht erwähnt, so ein Beispiel. Generell, das Saatgut ist gut. Aber es geht eben nicht auf, aus verschiedenen Gründen. Und wenn ich jetzt zur dritten Gruppe komme, die dritte Gruppe, das sind die Erstickten. Da lese ich, und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die mit ihm heranwachsenden Dornen erstickten es. Das aber in die Dornen fallende, interpretiert Jesus in Vers 14, das sind die, die gehört haben und von den Sorgen und Reichtum und Vergnügung des Lebens in ihrem Lebenswandel erstickt werden und die Frucht nicht reifen lassen. Also, mitten unter die Dornen und es geht nicht auf, scheinbar wird hier ausgestreut, so müssen wir uns das vorstellen, und jetzt ist der Same von den Dornen in der Erde. Eigentlich kann man dieses Wort Dorn, und so wird es in manchen Büchern übersetzt, mit Dornstrauch übersetzen. Das wäre aber nicht im richtigen Sinne dieser Bedeutung, sondern es bedeutet vielmehr so eine Art wie eine Distel. Denn die Dornsträucher sind mehrjähriges Gewächs und kein Bauer käme auf die Idee, auf seinem Acker da Dornsträucher also wachsen zu lassen, da kann er ja nichts mehr ernten. Sondern die wird ausgerissen. Das, was man aber nicht ausreißen kann, wenn man aussät, ist, dass da noch andere Samen im Boden sind. Und hier sind eben Samen gemeint wie Disteln, die häufig schneller wachsen als das Getreide und dann das Getreide unter sich ersticken können. Es gibt hier insbesondere eine Art von Disteln, die heißt Notobasis syrica. Das sind welche, die sind in dem Boden mit drin und dann gehen die sehr schnell auf und haben große Blätter und diese großen Blätter gehen rechts und links über die Körner drüber und dann können die nicht mehr wachsen. Und das ist das Bild, was hiermit gemeint ist. Also, und dann deutet Jesus hier auch, was kann denn den Glauben ersticken, das Gute, was wir hören. Also wir hören etwas Gutes im Glauben und dann kommen andere Dinge und ersticken das. Und hier werden einmal Sorgen genannt. Sorgen werden auch in Lukas 12 erwähnt, nämlich dass die Sorgen des Alltags, oder wo Jesus dann auch sagt, sorget nicht. Weil Sorge führt dazu, ich schaue nicht auf Gott, sondern ich versuche, alle Lebensprobleme selbst zu lösen. Und weil ich so sehr mit dem Lösen des Lebensproblems beschäftigt bin, tritt das Wort Gottes in den Hintergrund. Ich konzentriere mich dabei auf etwas anderes. Ich verliere Gott aus dem Blick und lasse mich nur beeinflussen von denen, all den großen Problemen und Schwierigkeiten, mit denen ich zu tun habe. Und das erstickt letztendlich den Glauben. Der Glaube kann auch dadurch erstickt werden, indem ich sage, ja, Gott löst ja nicht alles. Jetzt habe ich gebetet und immer noch habe ich nicht den BMW vor der Tür, den ich will. Das könnte ja sein. Und da merken wir auch hier, falsches Sorgen erstickt das Gute, was Gott bewirken will, weil ich auf die ganz falschen Dinge sehe durch das Sorgen. Das ist ein Problem. Also Sorgen, ich beschäftige mich auch ganz stark eben dem, was ich habe, was ich vielleicht nicht habe in der Zukunft, von dem, was ich befürchte. Und das lenkt den Blick ab von Gott. Sorgen. Dann als nächstes wird der Reichtum erwähnt. Der ist ja verschiedentlich in den Evangelien ein Problem, mit dem Jesus sich herumschlägt. Warum kann der Reichtum ablenken? Das kennen wir wahrscheinlich alle. Wenn wir viel Besitz haben, dann können wir uns viel leisten. Und dann können wir viel unsere Freizeit damit verbringen und genau überlegen, wie das noch mehr wird und was wir damit alles tun können. Und am Ende bleibt gar keine Zeit mehr übrig, sich intensiv mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und das auch zu tun. Darüber hinaus könnten wir immer daran denken, ja, wenn ich jetzt mit Gott lebe, dann bedeutet das ja auch eine Veränderung meiner Besitzverhältnisse. Plötzlich müsste ich vielleicht von etwas von dem, was ich habe, weggeben. Und dann kommen wieder da die Sorgen automatisch dadurch, das will ich nicht. Also nimm das nicht so ernst mit dem Glauben, diese Lebensveränderung will ich nicht. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Und das Dritte, da wird dann Vergnügungen des Lebens beschrieben. Der Begriff, der griechische Begriff, der hier steht, meint eher Vergnügungen mit einem negativen Beiklang. Das heißt, Vergnügungen, die eigentlich eher ablenken von dem Wesentlichen des Lebens. Also einerseits werden Leute durch Sorgen abgehalten. Die Sorgen treten so in den Vordergrund, dass das, was ich vom Wort Gottes gehört habe, gar keinen Platz mehr haben. Ich muss immer nur Probleme lösen. Oder ich muss immer nur mal Besitz pflegen. Das ist der Reichtum. Immer nur mein Besitz pflegen, das ist so viel, Tag ein, Tag aus habe ich damit zu tun, gar keine Zeit mehr fürs Wort Gottes. Und die Dritten, das sind diejenigen, die sind in der Spaßgesellschaft zu Hause. Es gibt auch so viel zu erleben. Es gibt so viel Spaß in der Welt, es gibt so viel zu genießen und dann kein Platz mehr für Gott. Also sei denn, er hat noch einen Spaßfaktor. Irgendwie mal ein schönes Event mitzumachen, ist auch noch gut, dann ist das mit dabei. Aber wenn es jetzt heißt, ich müsste auf das verzichten, nee, das will ich nicht. Und dann ist schließlich, wuchert der Spaß so stark und die Freude und die Vergnügung, dass das, was Gott mir sagen will, da gar keinen Platz mehr hat, damit erstickt wird. Das sind also diese Gefährdungen, die wir da vor Augen haben. Das ist die Gruppe und diese Gruppe von Menschen, jetzt kommen wir auf Menschen zu sprechen, die sind durchaus offen gegenüber dem Glauben, das wird hier nicht erwähnt. Das wächst sogar an, es sind sogar Wurzeln da, ein guter Anfang. Aber dann plötzlich im Alltag merke ich, das kostet mich ja richtig was. Und dann sind plötzlich andere Dinge, die wachsen so groß da in meinem Leben, die bekommen so eine große Bedeutung, dass der Glaube darunter verkümmert. So müssen wir uns das vorstellen. Es wächst ja ein Pflänzchen raus, aber das verkümmert mit der Zeit, weil es eben, weil die anderen Sachen zu groß werden. Hier mangelt es nicht in erster Linie daran, dass ich kein Wasser zuführe, sondern ich bin vielleicht als Christ sogar, lese ab und zu in der Bibel, habe damit zu tun, höre mir das an, ich will das sogar, aber ich lasse das sich in meinem Leben nicht entwickeln, sondern ich bin dabei, dass das durch äußere Einflüsse erstickt wird. Und was bedeutet das für den Ungläubigen? Das heißt, die Sorgen lassen mich weg von Gott schauen. Ich muss erstmal alle Schwierigkeiten lösen und dann kann ich doch auf Gott hören. Wenn ich alles in der Hand habe, dann beschäftige ich mich damit. Oder Gott wird manchmal auch nur als Problemlöser angesehen und wenn dann eine Enttäuschung folgt, dann sagt man, nee, mit Gott will ich ja nichts mehr zu tun haben. Also ich habe irgendein Problem, ich will einen Job oder will sonst irgendetwas, ich bete darum, klappt nicht und dann meine Sorgen, also Gott bringt ja nichts, also kümmere ich mich nicht mehr um ihn. Und genauso geht es natürlich auch mit dem, was ich mit dem Spaß gesagt habe, der kann abhalten, ich will meine Verhaltensweisen nicht ändern, meine Gewohnheiten nicht fallen lassen, also Vergnügungen wichtiger, als was ich vom Wort Gottes höre. Für den Gläubigen geht es hier ganz ähnlich, da kann es nämlich sein, dass ich verführt werde durch irgendwelche äußeren Erwartungen, meinetwegen ständige Gesundheit, ewiges Glück, großen Reichtum und das bekomme ich nicht und dann sage ich, will ich Jesus da nicht nachfolgen. Wir haben dann noch eine letzte Gruppe, das sind die Erfolgreichen, zu denen wir hoffentlich alle gehören wollen. Und anderes fiel in die gute Erde und als es herangewachsen war, brachte es hundertfältig Frucht. Als er das sagte, rief er, dir, der Ohren hat zu hören, der hohe höre. Das aber, Vers 15, auf die gute Erde sind die, die in einem schönen guten Herzen das Wort, das sie gehört haben, behalten und in Ausdauer Frucht bringen. Das heißt, hier sind drei Stufen der Leute, die das richtig machen. Erstmal, sie hören das Wort Gottes aufmerksam, das heißt, sie hören gut zu. Zweitens, das Gehörte sackt auch ins Herz. Und drittens, sie bleiben mit Ausdauer dabei. Also drei Stufen. Das heißt, das, was einen richtigen Christen ausmacht, den richtigen Umgang mit dem Wort Gottes ausmacht, ist nicht nur, sich die Zeit zu nehmen, gut zuzuhören, sondern es ins Herz sacken zu lassen, was bedeutet das für mich, und dann mit Ausdauer dabei zu bleiben. Also auch nicht dieses schnell hören, kurz begeistert und alles wieder über Bord werfen. Das sind alles diejenigen, die scheitern. Diejenigen, die Frucht bringen und hier ja Frucht bringen, wie sie damals gar nicht vorstellbar war. Das ist ja eine Wunderfrucht sozusagen. Aus einem Korn plötzlich 100. Solche großen Ehren gab es damals nicht. Gab es nur keine Gentechnik. Ne? Aber da soll ja gesagt werden, diese Frucht, die da wirkt, ist nicht das Verdienst des Bodens, sondern ist wie ein Wunder. Das heißt, das, was wir tun können, ist eben nur das Offensein, das sacken lassen, versuchen es zu tun. Das Gedeihen dabei schenkt hier natürlich Gott. Und die Frucht, die über alles, was wir uns vorstellen geht, die schenkt auch nur Gott. Also hier soll gesagt werden, wenn wir bereit sind, dann verspricht Gott auch wirklich etwas zu bewirken in uns und um uns herum. Das ist das, was Gott bewirkt. Aber wir müssen eben diese Bereitschaft haben. Das sind die, die hier als die Erfolgreichen beschrieben werden. Und wenn hier steht ins Herz, dann meint das mein Persönlichkeitskern, den eigentlich Kern von Wünschen, Fühlen und Wollen. Das ist damit gemeint. Nicht nur der Verstand, auch nicht nur das Alltagsleben, irgendwelche Traditionen, mit denen ich zu tun habe. Eine dauerhafte Verantwortung, in die ich hineingenommen bin. Und das bedeutet für denjenigen, der nicht Christ ist, ich höre das, wie ist mit dem Evangelium, ich merke, ich bin davon betroffen und dann bekenne ich meine Schuld und sage, Gott, ich bin vor dir schuldig, vergib du mir, dein Sohn ist gestorben und ich bleibe auch dabei. Nicht morgen überlege ich es mir neu. Für den Gläubigen bedeutet das, Gott zeigt mir etwas durch sein Wort. Ich lasse es an mich herankommen. Ich habe jetzt nicht alle möglichen Entschuldigungen. Ich lasse die Sorgen nicht weg. Ich setze mich kontinuierlich damit auseinander. Und dann bleibt es dabei, auch wenn es schwierig wird. Ich sage, ich will daran festhalten. Und dann ist der Segen, der uns verheißen wird, gesagt, dann wird Gott auch wirklich wirken. Bei dem, der oberflächlich begeistert ist. Da hat Gott nicht versprochen, dass er wirken wird. Nein, die geht wieder weg. Wer jetzt nur von sich aus auf die Sorgen schaut, da ist ebenfalls kein, der nicht der Segen Gottes. Aber bei dem anderen, da wird Segen Gottes sein. Segen Gottes heißt hier nicht, Gott tut immer das, was wir wollen. Das nicht. Aber wie der dann aussieht, das sehen wir im Leben der Jünger im Neuen Testament. Und das werden die Einzelnen von uns wahrscheinlich auch schon erfahren haben. Da die Zeit hier vorangeschritten ist, werde ich jetzt Schluss machen, werde ein Gebet sprechen und euch mit den Gedanken alleine lassen. Denn ich hoffe ja, dass ihr alle zu dem vierten Boden gehört und jetzt nicht schnell nur zum Alltag übergeht. Alles zack, wieder weg. Nicht? Genau, das wären dann die Vögel hier, nicht das Mittagessen oder so. Also nein, lasst euch da nicht verführen, sondern seid dieser dritte Boden, lasst das auch ins Herz fallen und dann kontinuierlich dabei bleiben. Ich bete noch mit euch dafür. Vater im Himmel, vielen Dank auch für dieses Gleichnis von dem vierfachen Acker und von der Saat, die da ausgesät wird. Ich möchte dich bitten, dass du uns erkennen lässt, zu welchem Boden wir gehören oder wo wir in Gefahr stehen, etwas falsch zu machen mit deinem Wort, mit dem, was wir hören von dir. Und gib du uns da Weisheit, richtig zu handeln, uns nicht ablenken zu lassen durch irgendwie diese Vögel, die schlechten Gedanken oder ablenken lassen durch die Sorge des Alltags oder durch den oberflächlichen Lebensstil. Verhärte du uns auch nicht, wo wir dann dich gar nicht an uns herumlassen wollen, sondern zeig du uns, dass es gut ist, auf dich zu hören, das auch anzuwenden in seinem Leben und dabei zu bleiben. Gib du uns diese Kontinuität, diese Festigkeit, diese Ausdauer, dass wir dann auch erleben dürfen, wie das, was wir für andere aussehen, was wir anderen vom Glauben erzählen oder das, was wir selbst hören, dass das Frucht bringt, dass wir merken, unser Leben verändert sich, du greifst ein in unser Leben, wir erfahren dich im Alltag, wir wachsen im Glauben, in der Beziehung zu dir. Vielen Dank, dass du versprochen hast, das auch zu tun. Amen.